kurz vor seiner Kreuzigung, da sagt der Vater, vergib ihnen. Und dann machte mich jemand darauf aufmerksam und sagte, er hat nicht gesagt, ich vergebe. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Er hat den Auftrag abgegeben. Ich kann nicht spekulieren, ob es Jesus auch zu viel war oder, egal. Da steht, Vater, vergib ihnen. Und das war für mich eine Richtschnur. Er lässt es los. Und das war meine Chance, zu sagen, okay Gott, gut war das nicht und das muss ich bis heute nicht gutheißen, aber ich gebe es an dich ab, ich kann da nicht. Ich kann da nicht gut sein, ich kann keine Gefühle für die Menschen haben, die das kann ich nicht. Aber ich gebe dir jetzt einfach mal den Auftrag ab, den Menschen so zu begegnen, wie sie es brauchen und ich will es loslassen lernen. Und das war wieder ein Weg. Ich musste mit so zwei Strömungen in mir zurechtkommen. Einerseits wollte ich vergeben, ich wollte wirklich vergeben, von ganzem Herzen. Dazu kamen aber meine eigenen Ideen, meine Fantasien, wie ich mir so vorstellte, wie, was diesen Menschen helfen könnte, mal zur Besinnung zu kommen. Das war auch da, beides in mir drin. Es ist nicht immer nur eine klare Entscheidung und dann ist alles gebongt, dann ist alles geritzt. Oft ist es ein langer Weg. Trotz klarer willentlicher Entscheidungen, die ist ehrlich und echt zu vergeben. Das haben wir auch letzten Sonntag gehört in Beispielen. Und so braucht es zu dieser grundsätzlichen Entscheidung ganz oft auch die kleinen neuen Aufträge, immer wieder zu sagen, ja Gott, ich möchte es nicht entscheiden, übernimm du es. Ich habe auch erlebt, dass es anscheinend unmöglich ist zu vergeben. Ich weiß es nicht, was am Ende wieder der Stand war der Dinge. Aber mir sind Menschen begegnet, die das nicht konnten. Menschen, die nicht loslassen konnten und bei manchen auch bis heute noch nicht können. Und ich muss euch sagen, das macht mich sehr traurig, das berührt mich, wenn ich an die Menschen denke. Ich denke an eine attraktive ältere Dame und sie hat mir damals auch erlaubt, anonym über sie zu berichten. In ihrem Leben hat sie sehr viel Leid erfahren. Und dann hatte sie ihre große Liebe gefunden und die starb im Krieg. Sie heiratet erneut, aber keinen Herzensmenschen. Und sie sehnt sich ihr ganzes Leben nach Liebe. Ihr ganzes Leben schreit danach, geliebt zu werden. Und da sie es von ihrem Mann nicht bekommt, beginnt sie eine Affäre. Sie hat sie später wieder beendet und sie hat sie zeitlebens bereut. Das ganze Dorf wusste darum. Und als sie mit mir in Gesprächen darüber war, wer ihr was angetan hat und was sie gemacht hat und so weiter, da sagte sie zum Schluss, ich kann allen vergeben, aber mir selber nicht. Das, was ich getan habe, kann ich mir nie verzeihen. Das muss ich alleine mit mir ausmachen. Eine ganz andere Situation. Eine Freundin von mir erwartet ein schwerbehindertes Kind und sie trifft mit ihrem Mann eine folgenschwere Entscheidung. Danach sagt sie zu mir, Annemarie, das habe ich ganz alleine zu verantworten. Das muss ich alleine tragen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, deren Leben durch Gewalt zerstört wurde. Und ich habe gelernt, dass ich sie nicht überfordern darf mit dem biblischen Gebot, du musst doch vergeben. Ich bin auch Menschen begegnet, die hatten eine unheimliche Angst, eine unbeschreibliche Enge, erneut verletzt zu werden von bestimmten Menschen und ihnen wieder zu begegnen. Und ich möchte hier mal das sagen, fördern, nicht fordern. Es gibt eine Geschichte, da bringen Freunde ihren kranken Freund zu Jesus. In diesem Sinne fördern. Wenn der andere nicht kann, darf ich bei Jesus für sie einstehen. Und ich darf sie darauf hinweisen, du musst es nicht können. Jesus hat es auch gemacht, er hat seinen Vater abgegeben. Das war bei manchen Menschen auch ein erster Schritt in diese Richtung, dass sie sich das vorstellen konnten. Ja, diesen Weg will ich probieren. Wie es gelingt, weiß ich nicht. Und sie durften das Böse weiter böse benennen. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht, zu sagen, den Auftrag der Vergebung, den gebe ich ab. Den kann ich nicht. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum wir manchmal nicht vergeben können, warum es uns so schwer fällt. Wie gesagt, es kann eine menschliche Überforderung sein. Dann möchte ich es auch nicht von dem anderen fordern. Aber es gibt auch manchmal die Ursache, dass mein Herz einfach zu stolz ist. Das gestehe ich nicht ein. Den Schritt gehe ich nicht weiter, dass ich eingestehen muss, ich habe es falsch gemacht. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es versagt. Und da sehe ich noch einen ganz anderen Grund, mein Bild von Gott. Wem gebe ich denn den Auftrag überhaupt ab? Wenn ich nochmal an die Handwerker denke oder Bekannte, denen man einen Auftrag erteilt, dann weiß man ungefähr oder genau, was der andere kann, wozu der fähig ist. Zum Teil. Ja, manchmal wird man böse überrascht. Ganz genau, ganz genau. Und das übertrage ich jetzt mal auf mein Bild von Gott. Weiß ich, wem ich den Auftrag abgebe, wenn ich es mache? Was habe ich denn für ein Bild in mir drin von Gott? Und ich würde gerne mal einfach ganz kurz im Moment still sein. Das ist was ganz Persönliches zwischen euch und ihm. Welches Bild habt ihr von ihm? Wem öffne ich mein wundes Herz? Für mich ist Gott weder Mann noch Frau. Und alle Bilder, die wir so menschlich haben, Vater und so, die können uns so im Wege stehen. Sie können auch eine große Hilfe sein. Aber Gott ist weder Mann noch Frau. Kein Mensch, der uns verletzt hat, spiegelt uns das Bild Gottes wider. In den Bildern, die wir von Gott haben, gibt es sehr, sehr viele. Ich greife nur ganz wenige heraus. Ich habe heute mal das Bild mitgebracht von der Henne, die ihre Küken unter ihrem Federkleid birgt und schützt und wärmt. Das ist ein Bild, was uns von Gott vermittelt wird. Es gibt den Hirten, wir hatten am Anfang schon das Schaf, es gibt den Hirten, der mitgeht. Da steht nicht, dass uns nie was Böses passiert, aber es ist das Bild von dem Hirten, der für uns sorgen wird. Und stecken wir uns Stab, damit wehrt er auch die Feinde ab. Das ist nicht, um uns zu schlagen. Das ist dafür da, um zu sagen, ich bin stark. Und ich kümmere mich drum, um die Gefahren, die rundherum sind. Und der Hirte, der dafür sorgt, dass ich satt werde. Es gibt auch das Bild vom Vater. Und da möchte ich euch einen Vater, einen Patriarchen aus dem Orient vorstellen. Der Patriarch hat zwei Söhne. Und wenn man zwei Söhne hat, kann nur einer Haus und Hof erben. Und der andere bekommt anteilig Geld, materielle Werte. Das wissen die zwei Söhne. Und der, der den Hof nicht erbt, der Geld bekommt, der sagt, ach Mann, warum soll ich denn eigentlich warten, bis mein Vater gestorben ist? Das Geld ist ja mein Geld. Warum kann ich es jetzt nicht schon nehmen und ausgeben? Und es geschieht so. Der Vater gibt ihm das Geld und er zieht los. Was er in dem Moment nicht sieht, ist seine Abhängigkeit vom Geld. Er ist gar nicht frei. Er fühlt sich so frei und merkt nicht, wie gebunden er ist. Er verklavt sich an seinen Besitz. Wenn ich das habe, dann kann ich. Wenn ich das Geld habe, dann kann ich das und das und das alles machen. Und er ist nicht mehr frei, er ist abhängig. Und er schlittert von einer falschen Entscheidung in die nächste und versklavt sich immer mehr, bis er in absoluter Armut endet. Und nachdem er alles verprasst hat und keinen, von außen kam noch eine Hungersnot in das Land, die dort herrschte, und als er gar keinen Ausweg mehr wusste und nichts mehr am Horizont war, wo er sagen konnte, so kann ich es lösen, da hat er erst erkannt, dass er zum Sklaven seiner eigenen Wünsche und Sehnsüchte geworden ist. Als er keine Lebensperspektive mehr hat, da denkt er an sein Elternhaus. Und dazu möchte ich was vorlesen aus Lukas 15. Schließlich kam er wieder zu sich und sagte, mein Vater hat doch viele Lohnarbeiter, die Nahrung in Hülle und Fülle haben, doch ich hier komme hier vor Hunger um Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zum Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los, dazu musste er alles hochraffen und festhalten, damit er nicht stolperte. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, das sagte der Sohn. Vater, ich habe gottlos gehandelt, gegen Gott und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten. Doch der Vater sagte zu seinen Dienern, schnell, bringt die beste Kleidung herbei und kleidet ihn damit neu ein. Gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es. Wir wollen essen und miteinander feiern, denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern. Dieses symbolische, ihm einen Ring anziehen, das war die Wiederherstellung, dass er in die Familie aufgenommen wurde, den Siegelring. Damit konnten alle sehen, er gehört zu dieser Familie. Er ist kein Lohnarbeiter, er ist vollständiges Familienmitglied. Es wird wiederhergestellt, was vorher war. Es gilt auch für Gott, wenn wir so zu ihm zurückkommen, dass er sagt, du gehörst ganz zu meiner Familie. Du musst nicht denken, ja, aber da habe ich. Nein, einfach Herstellung der Familienverhältnisse, der Kindschaft. Und wenn damals im Orient dein Vater so gelaufen ist, dann war das ein Bild, was eigentlich unmöglich war. Das hat keiner gemacht. Der Patriarch, der hat gestanden und hat gewartet. Und hier wird ein Gottesbild gezeigt von einem Gott, der sich bewegt, von einem Gott, der sich aufmacht, der nicht starr abwartet, bis wir endlich, weiß ich was, gut genug sind. Gott kommt schon vorher entgegen. Wenn er merkt, ich gehe auf ihn zu, kommt er auf mich zu und empfängt mich. Wir haben vorhin gesungen, es gibt keinen, der dir gleicht. Das ist der Unterschied zu Religionen, zu anderen, weiß ich was, gedachten Göttern. Da muss man Leistung bringen, da muss man erst so und so und so gut sein. Und hier wird uns ein Bild gezeigt von einem Vater, der auf mich zukommt, bevor alles gut ist, nicht erst nachdem alles gut ist. In der Zeit kommt dann auch der ältere Bruder vom Feld zurück. Wir gehen wieder in die Geschichte. Und er kann es nicht fassen, dass sein Bruder wieder zur Familie gehört. Er ist so stolz darauf, dass er es geschafft hat. Er hat sich angestrengt, aus eigener Kraft alles befolgt. Er hat doch alles richtig gemacht und hat sich so eine Mühe gegeben. Was hat er sich angestrengt? Und geht trotzdem all die Jahre an dem gedeckten Tisch vorbei. Das hören wir dann in den nachfolgenden Versen. Er hat mit seinem Vater das Leben geteilt und hat nicht wahrgenommen, was er schon alles hätte haben können, weil er darauf bedacht war, alles richtig zu machen, nur gut genug zu sein. Gehöre ich nur dann dazu, wenn ich alles gut genug mache, wenn alle mit mir rundherum zufrieden sein können und keinen Makel an mir finden? Das sind zwei innere, ganz unterschiedliche Haltungen der beiden Söhne. Und ich möchte es gar nicht nur auf den einen und nur auf den anderen beziehen. Ich entdecke bei mir von beidem Anteile in mir. Mal freue ich mich unbändig über das, was ich in der Familie Gottes, in dem Nahsein Gottes finde. Und mal denke ich, ach, was werden die jetzt über mich denken? Oder ich denke auch, ich habe es doch richtig gemacht und warum passiert mir das jetzt? Und so weiter. Und auch mir fällt es manchmal schwer, meinen Stolz zu überwinden. Und dann wünsche ich mir dieses Herz, das sich immer wieder Gott anvertraut und sagt, ich bin bei dir geborgen, ich darf das, was in meinem Leben krumm und schief ist oder da, wo ich noch verletzt bin, dir anvertrauen. Ich darf darauf hoffen, dass du es richtig machst. Wenn ich nochmal zurückdenke an meine Situation damals, Gott hat diese wirtschaftliche Situation bei uns grundlegend verändert. Mit den Menschen hat sich nichts verändert, bis heute nicht. Aber das ist mein, da denke ich nicht mehr drüber nach, das habe ich an Gott abgegeben. Und das andere, was zu mir gehörte, hat er verändert. Er hat uns Wege gezeigt, damit wir wieder anders leben konnten und können. Bin ich sehr dankbar für. Er ist mir da entgegengekommen. Dass er mir entgegenkommt und sich freut, wenn ich ihn entdecke und wenn ich entdecke, wie lieb er mich hat. Das ist ein Gottesbild, das wünsche ich mir immer wieder für mich selber und das wünsche ich euch auch. Der, der auf euch wartet, der kommt euch freudig entgegengerannt. Und in allem, was ihr habt, dürft ihr ihm den Auftrag geben und ihm anvertrauen. Und ihr müsst nicht kontrollieren, ob es auch so ist, wie ihr denkt, dass es richtig wäre. Wenn ihr ihm vertraut, lasst ihr los. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen. Amen. Ach so, ja, ich hatte, ach so, ja. Genau. Ich lese noch was von dem, was der Vater dem Sohn sagt. Das hatte ich ganz vergessen jetzt. Also der schimpft dann und sagt, ne, der hat das Geld mit den Prostituierten verprasst und so weiter und du schlachtest ihm jetzt ein Kalb. Und da sagt der Vater, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir.
Ja, wir wollen euch jetzt wieder einladen, den Lobpreis zu nutzen, die gesungenen Gebete zu nutzen, um das, was ihr gehört habt, was euch vielleicht auch in eurem Herzen wichtig geworden ist, vor Gott zu bringen, mit ihm zu besprechen, quasi im Gesang. Beim nächsten Lied Waymaker singen wir laut aus, dass wir glauben, dass Gott, selbst wenn wir es nicht, manchmal nicht fühlen, dass Gott am Werk ist. Und ich kann mich nicht ständig daran erinnern, wo vielleicht noch irgendein Groll in meinem Herzen ist oder irgendwas. Aber Gott kann uns daran erinnern. Wenn es uns im Weg steht, möchte uns auch gerne einen Weg bahnen durch Groll, durch Zorn hindurch, wieder, ja, unser Herz wieder zu entkrampfen. Mir ist gerade irgendwie noch so ein Gedanke gekommen, als Jesus das gesagt hat am Kreuz. Das ist vielleicht auch dieses, was wir hier lösen, ist im Himmel gelöst. Und so ein bisschen auch so, ich hatte in meiner Predigt zum Thema Vergebung auch diesen Punkt, dass Gott ja auch echt sauer ist auf die Leute, die uns was antun. Und dass wir sie letztlich auch vor Gottes davor bewahren, dass Gott sauer auf sie bleibt. Wenn wir sagen, Jesus wusste, dass Gott sauer ist auf die Leute, die ihn umbringen. Und hat sie darum gebeten, sie zu verschonen. Das ist irgendwie auch ein starker Gedanke. Dass Gott so hinter uns steht, dass er sogar unser Leid einfach auch nicht ertragen kann. Jesus, danke dafür, dass du so liebst, dass du so gut bist. Wir wollen dich jetzt anbeten und wissen manchmal nicht, wie das geht. Hilf du uns, jetzt einfach auch in deine Gegenwart zu kommen und zu glauben, dass du wirklich der Waymaker bist.